Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Daniel Hitzig im Gespräch mit Gästen.
Persönlich auf DRS1, heute aus Meggen bei Luzern, und zwar aus der St. Charles Hall, einer riesigen, wunderschönen Villa mit Blick auf den Vierwaldstättersee. Meine beiden Gäste heute sind, Ladies first, würde ich sagen, die Brigitte Mürner-Gilly. Sie hat fast ein Vierteljahrhundert Politik gemacht, davon 12 Jahre als Bildungs- und Erziehungsdirektorin vom Kanton Luzern. 1999 hat sie sich dann zurückgezogen, und was sie seither gemacht hat, das erfahren wir hoffentlich heute. Mein zweiter Gast ist der 2001 geadelte Sir James Galway. Vielleicht der berühmteste Flötist von der Gegenwart. Er korrigiert mich schon. Nicht nur vielleicht, sondern sicher. Er hat weit über 60 CDs aufgenommen und gibt in der ganzen Welt gefeierte Konzerte. Und zwar als Solist. Und seit 24 Jahren lebt er gerade ein paar hundert Meter von da in der Schweiz zu Meggen. Und heute ist er eben Gast im Persönlich. Der Applaus hat er schon gehabt, aber kommt noch mal einen über. Wie gesagt, Sir James lebt seit 1976 in der Schweiz und er redet auch ganz gut Deutsch. Aber mit dem Dialekt hat er es nicht so, und darum wechseln wir jetzt auf Hochsprache. Sir James, in der Schweiz haben wir ja eigentlich wenig Erfahrung mit Adeligen. Wie ist denn die korrekte Ansprache? Ich kann Ihnen ja nicht Herr Galway sagen.
Es ist sehr einfach. Sie kann entweder sagen Jimmy, oder aber die korrekte Adresse ist immer mit Vornamen für die Männer und Nachnamen für die Frauen. Zum Beispiel Sir James, Lady Galway.
Und wieso ist das so?
Nur, dass das Leben ein bisschen mehr kompliziert ist.
Gut, dann werden wir uns daran halten und mit Ihnen als Sir James sprechen heute. Brigitte Mürner, Sie haben gewisse Erfahrung im Umgang mit Adeligen, könnte man vielleicht fast schon sagen. Als der Neubau eingeweiht wurde, der Erziehungsdirektion in Luzern, dann nannte man das Palais Mürner. Haben Sie auch so eine adelige Seite?
Ja, die bekommt man, wenn man in einem solchen Palais arbeiten darf. Ich kann mir vorstellen, dass das prägt. Ja, aber eigentlich bin ich absolut nicht adelig. Ich kann es höchstens spielen. Okay. Ich bin aus einfachen Verhältnissen und bin diesen eigentlich auch treu geblieben.
Dann können wir Ihnen also Frau Mürner sagen heute.
Ah, Sie können mir auch Lady Brigitte sagen, wenn Sie wollen.
Das gefällt mir gut. Lady Brigitte, wir sind in einer wunderschönen Umgebung heute. Da müssen wir schon ein paar Worte dazu verlieren. Was ist das für ein Haus? Sie wohnen in Meggen, diese St. Charles Hall.
Es ist ein Prunkstück unserer Gemeinde. Es gehört einer Stiftung, die dem Kanton Luzern nahesteht. Ich habe mich deshalb auch oft in diesem Haus aufgehalten, nicht als Meckerin, aber eben als kantonale Politikerin. Hier finden sehr viele Konzerte, so kammermusikalische Konzerte statt. Es gibt gelegentlich auch ein Freilichtspiel da draußen, habe ich auch schon oft beiwohnen können. Das ist eine ganz spezielle Ambiance. Und es gibt Vorträge und einfach kleinere kulturelle Anlässe hier. Der Kanton hat die Stiftung stark unterstützt. Und ich glaube, ich bin jetzt seit 10 Jahren nicht mehr so gut im Bild, aber ich glaube, es läuft alles immer noch gut. Mein erster Departementssekretär wohnt da drüben. Vielleicht ist er auch da, der wird ganz bestimmt dafür schauen.
Also es ist wie ein Museum. Für die Leute zu Hause muss man das ein bisschen beschreiben. Es ist, überall hängen Teppiche, Gobelins. Und ich habe mich noch erkundigt, sagt man jetzt Saint-Charles oder Saint-Charles? Und man sagt eben beides, weil ursprünglich waren hier französische Geistliche auf diesem Gelände. Die haben in den 90er Jahren des vorletzten Jahrhunderts gebaut. Das waren Franzosen, drum Saint-Charles. Und dann wurde 1924 das heutige Haus gebaut von einem deutsch-englischen Ehepaar. Und dann wurde es eben zu Saint-Charles. Und wie Sie sagen, Frau Möhren, es ist heute eine Stiftung, und zwar seit 1963. Sir James, eigentlich sollten Sie gar nicht hier sein heute, sondern in Cannes. Warum können Sie in Meckern sein und nicht in Cannes ein Konzert geben?
Ich bin geflogen am 23. Dezember. Und die Landung war sehr schlecht. Ich habe meinen Arm gebrochen und mein Gelenk zweimal fractured.
Gebrochen?
Ja.
Früh morgens oder wann ist das, wie ist das passiert?
6 Uhr morgens im Dunkelheit, ganz nüchtern. Ausnahmsweise.
Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie da gelegen sind?
Ich weiß es nicht, aber ich mag genau dasselbe jeden Tag im Dunkelheit. Aber dieses Mal war ich ein bisschen zu weit links und ich bin die Treppe untergefallen.
Das ist das Schlimmste, was einem Flötisten passieren kann, der die Hände und die Arme braucht.
Nein, eben nicht. Schlimmer ist die Zähne zu brechen oder Kiefer oder irgendwas. Ich war sehr glücklich.
Haben Sie sofort gedacht, es hätte schlimmer können kommen?
Ja.
Und jetzt haben Sie Konzerte absagen müssen, deswegen.
Ja, wir haben alles abgesagt bis April.
Und wenn man Konzerte absagt, dann denke ich, kann man auch nicht mehr üben, oder?
Ja, ich habe jetzt angefangen zu üben, aber sehr, sehr wenig. 10 Minuten, 2 Minuten Pause, 10 Minuten, 2 Minuten Pause, 10 Minuten, 5 Minuten Pause. Und dann das Wiederholung später.
Die Leute, die da im Saal sind, die sehen es natürlich schon. Der Sir James hat seine goldige Flöte bei sich. Dürfen wir mal hören, wie es tönt, wenn er eine Tonleiter spielt, wenn er übt? Geht schon wieder ganz gut, oder?
Ja, ist nicht schlecht.
Also wir werden dann gegen den Schluss noch ein etwas längeres Stück hören.
Sure.
Und jetzt nimmt mich natürlich Wunder, Sie haben eine goldene Flöte. Normalerweise ist die Querflöte eigentlich meist silbrig.
Mhm.
Warum haben Sie eine goldene Flöte?
Als Kind, ich habe Jean-Pierre Rampal verehrt und er war für mich die beste Flötist, das gibt. Er hat eine goldene Flöte. Und ich habe gedacht, das wollte ich haben einmal. Und jetzt habe ich eins.
Und rein akustisch, gibt es einen Unterschied?
Ja, ich glaube, die sind besser. Ich meine, es ist klar, Gold ist ein besseres Material für eine Flöte als Silber.
Also Sie würden den Unterschied hören?
Oh, sure.
Ja. Sie sind ja auch sehr interessiert im Flötenbau.
Mhm. Ja, ich habe ein Flöte bauen lassen für Kinder von Con Selmer in Amerika. Und die ganzen Flöte ist in Amerika gemacht. Und es hat ein Mechanik gebaut nach meinen Ideen und das Kopfstück auch. Und es geht sehr gut. Ich denke, für was diese Flöte ist, ist so gut für das Geld.
Und spielen Sie jetzt immer auf derselben? Sie haben ja sicher mehr als eine Flöte zu
Hause. Ja, ich hab mehrere Flöte, sicher. Aber ich spiele immer auf dieselbe Flöte.
Gibt es also eine Beziehung zwischen Ihnen und dem Instrument?
Ja, nach einer Weile, man kennt ein Flöte sehr, sehr gut. Und man kann viel, viel mehr machen auf diese Flöte. natürlich, wenn man hat ein Angebot von einem anderen Flötenbauer, man probiert das zu schauen, ob das besser ist. Und dann, ich bin nicht verheiratet mit einem Flötenbauer, ich gehe immer auf die Beste.
Und wie viele haben Sie? Verraten Sie es uns?
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht etwa 15 Goldflöten. Aber die sind in einer Sammlung, natürlich in der Bank. Wenn ich brauche einen zu probieren, ich muss in der Bank gehen, das holen, probieren, zurückgeben. Okay, ich bleibe bei diesen.
Sir James, Sie haben mal gesagt, das nächste Instrument der Flöte, das sei eigentlich die menschliche Stimme. Oder es habe sehr viel mit Singen zu tun, Flötenspielen.
Ja, die sagen das, aber die meisten Flötenspieler können überhaupt nicht singen. Und wenn die spielen, es hat nichts zu tun mit der menschlichen Stimme. Als ein Sänger ist immer engagiert. Aber Flötenspieler und Holzbläser general, die spielen irgendwo hinten ein Mask. Zum Beispiel, die spielen ein wenig so. Und ein Sänger will so machen. In diese Weg. Und es ist ganz klar, der Unterschied, wenn man studiert das.
Sehr knickt, Frau Möhrner.
Ja, ich habe eine Gesangsausbildung genossen und ich kann das natürlich nur unterstützen und auch sehr gut nachfühlen. Und ich höre das auch, vor allem bei den Bläsern, diese Unterschiede. Es gibt leider viele, die das so technisch machen. Die gehen nicht mit der Musik. Ich weiß nicht, ob es an der Ausbildung liegt oder an der Begabung, vielleicht an beidem. Aber ich denke, dass die Ausbildung da viel, viel dazu tun könnte.
Das ist richtig. In die meisten Ausbildungen, man muss genau spielen, was geschrieben auf dem Manuskript. Und das klingt zum Beispiel so. So weit. Start.
Unterschied.
Was, ja. Aber wenn ich habe einen Student und ich bringe ihm vorbei, so zu spielen, dann geht er in ein Examination.
Prüfung.
Failed. Es kommt nicht durch. Als die erwarten.
Frau Möhrner, Sie haben gesagt, Sie haben auch einen musikalischen Hintergrund und Ihr Instrument war eben eigentlich die Stimme gewesen. Wir sagen jetzt aber nicht, ob Sie uns etwas vorsingen, oder? Könnte man das auch so von 0 auf 100 oder muss man sich einsingen?
Man muss sich schon einsingen, wenn man auf 100 gehen will, aber man kann ja zufrieden sein mit 90. Aber ich glaube, heute nicht. Heute haben wir eine bessere Chance.
Wie sind Sie zur Musik gekommen? Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich aus einfachen Verhältnissen. War die Musik da ein Thema?
Ja, sie war natürlich ein Thema, aber eben auf der einfachen Stufe. Wir haben sehr viel gesungen, einfach gesungen, Volkslieder gesungen, Radio gehört. Wir waren schon, obwohl mein Vater nicht viel Geld hatte, wir waren unsere 7 Kinder, hat er sehr früh, also ich glaube, wir waren so bei den Ersten, die einen Grammophon hatten, und dann immer auch hat der Vater Platten gekauft und Tonbänder gekauft. Und da haben wir auch oft Musik gehört. Aber vor allem haben wir gesungen. Wir waren 3 Schwestern, wir haben immer die Küche besorgen müssen. Wir haben immer zu dritt gesungen während dieser Arbeit.
War dann schon klar für Sie in dem Moment, ich möchte mal etwas mit Musik zu tun haben?
Ja, mit Musik zu tun haben kann man immer. Ich habe aber nie einen Beruf im Bereich Musik angepeilt. Das ist eigenartig. Hätte nämlich auch geschehen können, hat man mir später gesagt. Ich hätte ja auch ein Gesangsstudium also professionell machen können, aber das lag nicht drin. Wenn man aus einfachen Verhältnissen stammt, dann ist es sehr, sehr, oder war es in dieser Zeit, so 50er, 60er Jahre, schon sehr gut, wenn man eben ein Lehrerinnenseminar besuchen konnte. Die Lehrerausbildungsstätten waren so quasi die Gymnasien für die einfachen Leute in der Schweiz. Das haben Sie vielleicht anders erlebt. Und ich durfte in ein Lehrerinnenseminar gehen. Ich musste in eine Klosterschule gehen, weil es damals im Kanton Luzern für Mädchen kein Lehrerinnenseminar gab, außer der Klosterschule in Baldeck. Das muss auch wieder mal gesagt sein, weil die jungen Leute, die wissen das gar nicht mehr. Und da wurde die Musik natürlich auch sehr rege gepflegt. Und da habe ich dann meinen ersten guten, sehr guten Unterricht erhalten. Und das habe ich nachher fortgesetzt. Bin dann an der Akademie für Schul- und Kirchenmusik habe ich dann mit meinem Mann zusammen studiert. Und dort habe ich im Hauptfach Gesang studiert bei Margrit Konrad Amberg, einer vorzüglichen Gesangslehrerin, die mir nicht nur im Bereich des Gesangs, sondern auch sonst sehr, sehr viel mitgegeben hat. Und dort habe ich elementare Schlüsselerfahrungen gemacht mit der Musik, insbesondere mit dem Gesang.
Diese Inspiration durch eine Lehrerin oder einen Lehrer, das kennen Sie auch gut. Also Ihnen war ja eigentlich diese Weltkarriere nicht in die Wiege gelegt. Sie haben zwar auch ein musikalisches Elternhaus, Sir James, aber da waren auch Lehrer ganz wichtig.
Ja, ich glaube, die ersten Lehrer sind sehr wichtig. Also die können ein Kind einen Enthusiasmus geben oder nicht. Und in meinem Fall, ich hatte sehr gute Lehrer. Meine erste Lehrerin, sie war ein Professional Sängerin und sie war verheiratet mit einem Typ. Und er hat einen Job bekommen in Irland als Chef von aller Schulmusik. Und sie ist mitgekommen. Aber sie hat auch Flöte studiert. Und sie hat studiert in London mit Jeffrey Gilbert. Und er war auf die französischen Schule Silberflöte. Und mit Robert Murchie, ein Engländer, schwer Holzflöte. Zwei ganz verschiedene Schule. Und sie hat gedacht, Jimmy, wir machen diese französischen Schule, es ist besser. So sie hat mir das vorbeigebracht. Dann bin ich nach London gegangen, weiter studiert in dieser Schule und nach Paris. Und dann habe ich meinen ersten Job als Soloflötist in der Oper mit 21.
Ich möchte gerne aber noch ein bisschen in der Jugend bleiben. Sie sind aus Belfast.
Ja.
Aus Nordirland. Und wenn man an Irland denkt, dann denkt man natürlich musikalisch mal zunächst an den berühmten Irish Folk und die Flöte, die da gespielt wird. Das ist nicht die Querflöte, sondern das ist dieses Tin Whistle. Yeah. Haben Sie das auch gespielt zuerst?
Nein, eben nicht. Ich habe das viel später gemacht. Als die meisten Folkmusiker, die spielen diese Tin Whistle, in meiner Zeit war katholisch. Und ich bin Protestant. Aber dann einmal, wir haben in London die 6 Sonaten von Bach gespielt. Für Flöte, Cembalo und Continuo. Und es war so erfolgreich, wir haben ein paar Zugaben gemacht. Und dann haben wir keine mehr Musik. Aber ich hatte ein Tin Whistle in meinem Sack. Ich hatte gedacht, einen Moment. Dann habe ich irgendwas auf der Tin Whistle gespielt. Und das war so ein Hit. Die haben sowas nicht erlebt in ein klassisches Konzert. Aber ich habe das Tin Whistle nicht gespielt wie ein Katholisch. Ich kann die Worte ohne Angst sagen, katholisch. Und dann habe ich angefangen, Tin Whistle zu studieren. Und dann habe ich mit Paddy Maloney in der Chieftains gespielt. Und jedes Mal, wenn ich habe irgendwas gelernt, sagt der Paddy, hey Jimmy, du klingst mehr katholisch jeden Tag. Es war sehr lustig. Aber ich habe gedacht, dieses Monat, vielleicht würde ich ein bisschen üben auf die Tin Whistle in ein richtiges irisches System.
Aber früher war das also noch ganz klar getrennt.
Ja, ja.
Irish Folk,
ja.
Das ist die Musik, ja, der Iren, der Katholiken.
Ja, und die Protestanten, die haben die Musik von Schottland, die Volksmusik von Schottland. Also es gibt eine sehr dichte Verbindung zwischen Schottland und Nordirland.
Und die Musik, die bei Ihnen zu Hause gespielt wurde, das war in dem Sinn, mit welchen Instrumenten?
Oh, mein Vater hat die Akkordeon gespielt. Und er hat immer Rosen aus der Süden. Oder ich hatte gedacht, manchmal, ich wohne in Wien. Nicht mehr in Belfast. Aber mein Bruder, er hat Klarinett gespielt und er ist auf der Jazzweg gegangen. Und ich bin auf die Klassiker eingestiegen.
Aber bis heute ist es für Sie auch wichtig, ein breites Spektrum zu pflegen. Also Sie spielen ja nicht nur Klassik, sondern Sie machen durchaus auch populäre Musik.
Ja, ich spiele alles. Also ich glaube, in diesen Zeiten, man muss alles spielen. Man kann nicht mehr nur Bach allein spielen. Man muss ein bisschen Crossover machen. Und natürlich, wenn man spielt Mozart oder Bach, man muss mit ein Reverenz kommen zu diesem Komponist. Und man muss dieselben Dedication und Reverenz geben zu einem Lied wie Annie's Song oder irgendwas wie diese. Man kann das nicht nur spielen.
Wie sehen Sie das, Frau Mürndl? Es ist ja so, dass wenn jemand ein klassischer Musiker ist, ein Flötist, und dann spielt er plötzlich Popmusik, danach gibt es solche, die rümpfen die Nase und sagen, das gehört sich doch eigentlich nicht.
Also ich finde das toll, dass Sir James das macht. Ich finde, ja, vielleicht mutig. Für ihn ist es ja vielleicht nicht mehr so mutig. Ein solcher Künstler kann sich ja mehr leisten als andere. Ich finde es aber ganz, ganz schön, dass er das macht, weil er macht es wahrscheinlich, ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen, er macht es ja wahrscheinlich, weil es ja wirklich auch in der neueren, in der Unterhaltungsmusik wirklich schöne Kompositionen gibt. Es ist zwar absolut unmodern, dazu zu stehen und das öffentlich zu bekennen, dass man das auch gern hat, aber Sir James macht es und spielt es so wunderschön, dass ich oft Mühe habe, auf der CD zu sagen, mir gefallen die klassischen Stücke besser, obwohl mir sonst die klassische Musik eigentlich auch besser gefällt. Aber er spielt das so schön und gekonnt, dass man es einfach gern bekommt. Ich höre das sehr gern. Und ich finde, man kann mit dieser Musik eben auch viele Leute abholen, vielen Menschen etwas geben, das unserer Welt so gut tut oder täte, wenn man es häufiger machen würde. Und ich habe mich gefragt, so beim Hören, ich habe gestern lange James Galway gehört, natürlich zur Einstimmung auf heute, muss ich sagen. Ich habe mich gefragt, ob das nicht ein Weltverbesserer wäre, Sir James, als Weltverbesserer. Haben Sie nicht oft den Wunsch, den Mächtigen dieser Welt Flöte vorzusingen, nicht zu spielen, Flöte zu singen, in der Überzeugung, die Welt würde besser. Haben Sie das noch nie gedacht?
Nein, nicht? Ich habe nie gedacht, dass ich komme so weit mit meinem Flötenspiel als Kind. Und als Kind natürlich, wir waren sehr beeinflusst von Kino, von Roy Rogers und Gene Autry. Give me a home where the buffaloes roam. Solche Sachen haben wir natürlich auf die Flöte gespielt, ohne Noten. Und dann kommt die Stimme von meinem Vater. Hey, was machst du mit dieser Bachsonate? Aber wir haben einfach alles gespielt. Und dann natürlich, man lernt, wie man mit Reverenz diese klassische Musik spielen muss und kann. Aber es macht Spaß, diese Crossover zu machen. Und alle mag das, zum Beispiel die drei Tenore. Die haben das sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und viel Sänger, die machen Crossover. Einfach, als die muss das machen.
Weil es auch eine finanzielle Frage ist, weil man da auch ein größeres Publikum findet.
Natürlich. Ja. Ich habe ein Konzert mit Andrea Bocelli mitgemacht in London mit 25.000 Leuten. Und als er kam auf die Bühne, die sind alle aufgestanden. Das ist ein richtiger Popstar. Und er singt ein bisschen Klassik, ein bisschen das, ein bisschen das.
Ich möchte nochmal zurückkommen, Frau Mühne. Sie haben Sir James angesprochen. Steckt in einem Musiker, der eine solche Kraft hat, nicht auch ein Stück ein Weltverbesserer? Haben Sie da ein Stück weit auch von Ihnen selbst gesprochen?
Ja, sicher. Ich wollte die Welt auch verbessern, ich gestehe es. Bin dann schon auch ein bisschen ernüchtert im Laufe der Zeit. Das kann man hier nicht, in der Schweiz nicht, im Kanton Luzern schon gerade gar nicht. Aber man muss es trotzdem versuchen und man muss daran glauben, dass man dort, wo man wirkt, die Welt verbessern kann. Und ich habe es halt erlebt mit der Musik und ich bedauere deswegen auch, dass es unter den Musikern wenige gibt, die wirklich vielleicht, ich sage es jetzt vielleicht nicht ganz korrekt, aktiv oder auch mit der Sprache die Welt verbessern. Sie verbessern sie natürlich mit der Musik. Und ich bin überzeugt, dass viele, die gute Musik hören, dadurch geprägt werden und auch ihr Verhalten, ihr Wesen verändern. Und man spricht nicht darüber, weil man nicht muss, wenn man direkten Zugang zur Musik hat. Aber weil ja viele Menschen diese Sprache gar nicht so gut verstehen, würde ich es trotzdem begrüßen, wenn Musiker und Musikerinnen mehr verbalisieren würden, mehr darüber sprechen würden, was sie tun und weshalb sie es tun. Und wenn sie mehr unter die Leute, die eben Weltverbesserer sein könnten, gingen und dort ihre Botschaft oder ihre Botschaften vermitteln könnten. Ich bin wegen der Musik überhaupt Politikerin geworden, das muss ich noch sagen. Ich war Musikschulleiterin in Luzern, heute würde man sagen in Luzern, es war aber damals noch Litau. In Litau war ich Musikschulleiterin und ich wurde eigentlich deswegen gewählt. Ich war gar nicht so politisch vorher, das muss ich auch sagen. Aber ich sah die Aufgaben, die ich erfüllen könnte im kantonalen Parlament, ließ mich aufstellen, wurde gewählt, war dann 12 Jahre im Parlament und ich war dort zuständig für die Musikerziehung. Ich war einfach immer die Anwältin für die Musikerziehung und ich konnte auch, ich glaube, ich darf das sagen, viel erreichen. Ein Kollege ist da, der da eigentlich ständig mit dabei war. Ja, eben, das mit dem Weltverbessern. Und nachher konnte ich dann als Regierungsrätin wirklich tatkräftig was tun. Dann konnten wir, da haben wir dann mit den drei kleinen höheren Musikschulen konnte ich fusionieren zur Musikhochschule. Übrigens habe ich Ihnen gar nicht gesagt, habe die noch präsidiert bis vor etwa 3 Jahren. Auch nach meinem Ausscheiden aus der Regierung. Und da konnte ich dann wirklich etwas tun. Da konnte ich ein bisschen Welt verbessern im Kanton Luzern.
Sie hören DRS 1 persönlich heute mit der Altregierungsrätin Brigitte Mürner-Gilly, wo man gerade gehört hat, und dem Flötenvirtuos Sir James Gawin. Beide sind da zu Meggen am Vierwaldstättersee zuhause. Und wenn Sie sich später zugeschaltet haben, dann sage ich es gerne nochmal. Wir reden heute vor allem Hochdeutsch, weil Sir James zwar sehr gut Deutsch spricht, das hat er bei den Berliner Philharmonikern gelernt, nehme ich an. Sagen Sie uns zwei, drei Worte dazu. Weil ich habe in Ihrer Biografie gelesen, es war sehr, sehr knapp, dass Sie dieses Engagement nicht gekriegt hätten. Weil Sie kamen da zu spät, beim großen Herr Karajan.
Es war eigentlich nicht zu spät. Die haben mir einen Brief geschrieben, 12 Uhr. Ich war etwa 5 Minuten nach 12. Und die haben gesagt, oh, Sie sind zu spät, es ist schon um 9 Uhr heute früh gewesen. Und die haben gesagt, die haben mir ein Telegramm geschickt, aber ich glaube, die Deutschen, die lesen keine Nachrichten. Der Post war auf einen Streik in England für 2 Wochen. Das heißt, kein Telegramm, kein Brief, gar nichts. Und dann, ich hab zu Dr. Stresemann gesagt, when you have any manners, wie sagt man das?
Wenn Sie Anstand haben.
Ja, yeah. Sie wollen mich hören, ich bin so weit gekommen. Dann hat er gesagt, oh, wir würden Ihr Flug bezahlen. Habe ich gesagt, ja, das ist in unserem Vertrag.
Der wird sowieso schon bezahlt.
Big deal. So dann kommt er ein bisschen später und sagt, Herr Galway, the maestro will hear you. So ich bin auf die Bühne gegangen und ich wollte Flötenkonzert von Jacques Ibert spielen. Also ich habe das eine Nacht vorgespielt, live am Radio in England. Und der Pianist hat gesagt, hey, es ist kein Klavierwettbewerb, können Sie ein Mozart-Flötenkonzert spielen? Okay. So ich habe die D-Dur-Flötenkonzert gespielt, ersten Sets mit Kadenz. Und dann hat jemand gesagt, gut, jetzt William Tell. Hat William Tell gespielt, jetzt mit Sommernachtstraum und so weit. Ich habe alle diese Sachen auswendig gespielt, als sie haben mir einfach keine Musik gegeben. Und dann bin ich weggegangen und hat Stresemann gesagt, Herr Galway, nochmal auf die Bühne. Aber diesmal, wir waren 5 auf die Bühne. Und die haben gesagt, okay, von links bis rechts. Brahms 1, ein nach der andere. Und dann von links nach rechts, William Tell oder irgendwas. Und ich habe das immer noch ohne Noten gespielt. Und dann hat er nachher gekommen und hat gesagt, ah, Herr Galway, Sie sind jetzt Soloflötist auf die Berliner Philharmonisches Orchester. Wann können Sie anfangen? Habe ich gesagt, ich habe keine Lust, hier zu spielen. Seit ich bin angekommen, niemand hat gesagt, welcome, hello, please, thank you. Und mit solchen Leuten kann ich nicht arbeiten. Mhm. Auf Wiedersehen. Ja. Dann hat er mich Dann hat er gesagt, aber in die deutsche Gesetz, wenn sie hat eine Position, eine Stelle gewonnen, sie muss das nehmen. Und ich habe ihm geantwortet, ah, aber wer ist Deutscher hier? Ich bin Irlander. Mhm. Und ich gehe weg. Ich glaube, ich war temporarily verrückt.
Also Sie haben diese Stelle gehabt und haben sie ausgeschlagen. Ja. Und dann haben Sie sich aber doch noch umstimmen lassen.
Ja, dann bin ich zurückgekommen für einen Monat zu sehen, wie das geht.
Zur Probe.
Ja. Und es war fantastisch. Das war ein Orchester. Und dann mein erster Konzert mit Karajan war hier in Luzern. 2. Symphonie von Brahms. Unvergessen.
Und irgendwann hat er dann auch Danke gesagt.
Ja. Und die Tour gehalten.
Frau Möhrner, Danke sagen, der große Applaus. Das ist jetzt vorbei für Sie. Sie haben 1999, eigentlich Mitte 50 waren Sie da, früh für eine Politikerin, da wo andere erst den Sprung nach Bern machen, haben Sie aufgehört. Fehlt Ihnen der Applaus?
Nein. Mir fehlt gelegentlich die Anerkennung für das, was ich geleistet habe, aber der Applaus fehlt mir nicht. Ich freue mich immer, wenn sich jemand erinnert über ein Engagement von mir von damals, wenn ich zum Beispiel an ein Jubiläum eingeladen werde von einer Schule, die ich errichtet habe, gestern gab es auch eins, da war ich aber nicht eingeladen, da muss ich dann vielleicht dreimal leer schlucken und denke, eigentlich sollte man die Mütter zu den runden Geburtstagen ihrer Kinder einladen. Aber das ist Politik, das wusste ich von Anfang an und ich hätte es nicht tun dürfen, wenn ich darauf angewiesen wäre. Aber ich finde es schade, dass es so ist. Ja. Das muss ich sagen. Aber den Applaus vermisse ich nicht. Übrigens habe ich Applaus. Ich habe eine Familie, ich habe 3 Kinder, ich habe 7 Enkel und die applaudieren gelegentlich. Und das tut auch sehr gut.
Und der Herr Galway, er nickt dazu. Sie haben auch Freude an Kindern und Enkelkindern.
Ja, yeah, ein sitzt hier gerade vorne. In seiner eigenen Welt.
Ja, ich habe gelesen, aus dem Internet habe ich das vernommen, dass sie oft Kinder hüten, auch jene der Nachbarschaft. Mhm. Steht irgendwo, wir könnten uns ja mal zusammentun, wenn wir Kinder hüten.
Wir können eine Schule aufmachen.
Ja, eine Musikschule könnten genau. Wir zusammen. Ich wüsste, wie genau. Man sie organisiert und eine sie könnten Flötenunterricht hüten.
Frau Möhrner, jetzt wechsle ich doch noch rasch auf Dialekt, weil jetzt möchte ich etwas noch von Ihnen hören, was viele Leute an Ihnen vielleicht auch wissen. Sie haben schon ein bisschen erzählt, was Sie jetzt machen. Familie, Grosskind, Sie leben zurückgezogen. Danach ist im Jahr 2004 etwas Schreckliches passiert im Kanton Luzern. Da hat es einen mehrfachen Mord gegeben mit 5 Opfern. Und irgendwann, Monate später, hat man erfahren, die 5 Vollwaisen, die sind bei Ihnen untergekommen. Das ist nicht in der Zeitung gestanden, gar nichts. Was ist da passiert? Was ist Ihnen vorgegangen? Die Geschichte müssen Sie uns jetzt doch noch schnell erzählen.
Ja, vielleicht ganz kurz, weil die Kinder haben es nicht so gerne, aus verständlichen Gründen, wenn man da so viel erzählt. Aber einfach, was mich betrifft, kann ich sagen, dass ich die Meldung im Radio gehört habe und mich hat das sehr betroffen gemacht. Ich bin hier 5 Jahre weg von der Regierung. Ich kenne die Gemeinden alle gut. Ich habe Eschlis mal gut können. Viele Leute könnten dort hinten. Und ich habe dem Gemeindepräsidenten, und ich habe persönlich wollen telefonieren und sagen, ich habe gerade ein bisschen freie Kapazität. Ich könnte ein bisschen helfen, aber ich habe an Organisieren gedacht, an Umreifeln, an ja, so helfen. Ich habe nicht an Kind gedacht, ehrlich gesagt. Wir hatten doch selber schon Enkel gehabt und wir hätten ja schon jeden Tag damals Kinder hüten können. Also ich hätte das nicht wegen dem müssen machen. Aber schlussendlich, mache ich kurz, hat man für die 5 Kinder einen vorübergehenden Platz gesucht, damit die zusammenbleiben konnten, weil die Angebote, die oben waren, die sind nur so gewesen, dass man entweder die Grossen oder die Kleinen hat wollen. Und dann schlussendlich, dank meinem Mann auch, muss ich sagen, der auch sofort gesagt hat, wir tun das mal abklären und so. Wir sind die Kinder besuchen, wo wir die gesehen haben. Und er ist mit mir shooten und die Kleinen sind an mir herumgehangen. Da haben wir gefunden, wir können doch gar nicht anders. Ja, dann haben wir die einfach zu uns genommen, bis die Pflegeeltern gefunden sind. Und das hat einfach 3 Monate gebraucht, das ist klar. Und jetzt das Schicksal hat es mit diesen Kindern seither wirklich, glaube ich, nur noch gut gemeint. Die sind beieinander geblieben. Bin einem wunderbaren Pflegeelternpaar vom Hecken. Die haben dann nicht einmal mehr die Schule wechseln müssen. Die sind ja dann bei uns in die Schule da zu Hecken. Und jetzt hat das Schicksal noch mal gut gemeint mit ihnen. Und die Eltern konnten ein Haus kaufen, etwa 100 Meter von uns weg. Und wir können also quasi, wenn wir wollen, alltag miteinander kommunizieren über Terrassen. Und wir haben natürlich immer noch sehr einen intensiven Kontakt mit dieser ganzen Familie. Und wir hatten sie gerade die Woche wieder. Und es ist einfach wirklich eine Freude zu sehen, wie die gedeiht. Denen geht es also super gut.
Und schön, wenn man etwas bewirken kann. Mhm. Und es muss auch nicht an die grosse Glocke.
Mhm, das ist sehr schön. So, ich hatte so nach einer 24-jährigen politischen Arbeit so etwas Handfestes, so etwas Konkretes, was man selber tun kann. Und am Abend, todmüde ist zwar, aber weiss, wir hatten einen guten Tag gehabt. Und es war schön gewesen, und die Kinder sind wieder ein Stück weiter. Das ist etwas Wunderschönes.
Aha. Ich würde sagen, jetzt haben Sie ein Stück Musik verdient. Aha. Haben Sie einen Wunsch an Sir James Galway?
Ja, ich hätte ein paar, aber ich bin bescheiden. Ich bin bescheiden, ich hätte ein paar Wünsche. Ich hätte den Wunsch, mit ihm zusammen einmal im geschlossenen Kämmerlein Skylark zu singen, eher zu spielen, aber das geht heute nicht. Aber vielleicht später, wenn wir dann Kinder hüten.
Okay.
Aber was ich sehr lustig finde und nicht allzu lang ist, das ist der Hut mit den drei Ecken. In der Schweiz wird dieses Stück Mein Hut, der hat drei Ecken genannt. Und es wird so ein bisschen verhunzt. Ja. Aber das ist ja aus Karneval von Venedig. Und das ist auf einer CD. Und das würde ich jetzt sehr passend finden.
Okay.
Sir James, Mein Hut, der hat drei Ecken.
Sie werden jetzt dann wieder auftreten, Sir James Galway. Das nächste Mal, welches ist das erste Konzert, das Sie wieder geben werden?
3. April in St. Moritz.
Und dann gibt es gleich noch einen Schweizer Termin, und zwar am Muttertag, am 9. Am 9. Mai.
9. Mai, ja. Yeah.
Und das ist hier im KKL. Und das ist ein besonderes Konzert. Mhm. Da werden nicht nur die Mütter gefeiert, sondern auch sie selbst.
Ja.
Runde Geburtstag.
Ja, ein Geburtstagfeier. Das freut mich.
Sie feiern mit diesem Konzert Ihren 70. Geburtstag. Ja. Der war eigentlich schon. Wie lange werden Sie noch weitermachen und um die ganze Welt reisen?
Ich glaube, bis ich die Nase voll habe.
Aber das dauert.
Es dauert ein wenig.
Was ist das Schönste und was das Schlechteste oder das Schlimmste am Reisen, am Konzertbetrieb?
Schönste ist, auf die Bühne im Konzert zu spielen. Niemand spricht an, niemand sagt was. Du bist allein, du kannst nur einfach spielen. Schlimmstes ist einchecken, Security. Das ist unglaublich.
Und da gibt es keine VIP-Behandlung für Sir James Galway?
Nein, leider nicht. Ich meine, man kann ein Privatflugzeug nehmen, aber das kostet mehr, als ich verdiene.
Das würde sich dann doch nicht lohnen.
Ja.
Eine Frage, die mich interessiert, wenn man in einem Orchester spielt, dann ist klar, man hat immer dieselben Musiker. Sie sind Solist, spielen ja immer mit anderen Orchestern. Kommen Sie dann überhaupt noch zum Üben oder kommen Sie und müssen gleich loslegen?
Die Stücke, was wir spielen, sind meistens bekannt. An jedes Orchester kann das spielen. Zum Beispiel die 5. Klavierkonzert von Beethoven. Die spielen das mit einer Probe. An einem Mozart-Flötenkonzert spielen die das auch mit einer Probe und dann auf den Tag noch eine Probe los.
Und wenn ein Profi kommt wie Sir James Galway, kein Problem. Dann kann man loslegen.
Ja.
Okay.
Und die Orchester, die sind sehr, sehr gut. Und ich wollte sagen, dass in Luzern wir haben ein fantastisches Orchester. Ich habe die gehört bei The Lord of the Rings. Und das war erstaunlich, wie gut das Orchester war. Und die sind alle von Luzern und der Gegend.
Also, wer Gelegenheit haben will, Sir James live zu hören, etwas länger als heute im persönlich, 9. Mai im KKL, Sir James Galway und Brigitte Mürner-Gilly, ganz herzlichen Dank für den Besuch im heutigen persönlich. Ihnen und allen im Saal und zuhause weiterhin schönen Sonntag. Auf Wiederhören miteinander.
Das war unsere Talkshow aus der St. Charles Hall zu Meggen. Gäste beim Daniel Hitzig sind die Altregierungsrätin Brigitte Mürner und der Flötenvirtuos Sir James Galway gewesen. Technik Martin Weidmann und Urs Dürr. Das Gespräch, das wiederholen wir, und zwar heute Abend, dann am 10. Uhr wieder da bei uns auf DRS1. Das Persönliche im nächsten Sonntag, das kommt aus dem Kulturkeller La Marotte, Zaffoltern am Albis. Und eingeladen zum Gespräch hat Karin Frey, die Paar- und Familientherapeutin Regula Ochsner und der Chefarzt, der Christian Hess. Ja, und das Gespräch von dieser Stunde, das können Sie natürlich jederzeit anhören auf unserer Internetseite drs1.ch, drs1.ch. Eine CD von diesem Gespräch können Sie aber auch haben. Bestellen können Sie sie die ganze nächste Woche lang bei den Nummern 0848 840 800 0848 840 800. So eine CD kostet 32 Franken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.